Guten Morgen, Mittag. So, ich habe was versprochen. Und zwar, hallo Livestream, herzliche Grüße an euch. Und ganz besonderer Gruß geht heute an Mammen und Anama Kolani Kompil in Sandhausen. Grüße von Baden-Baden. Ja, Immanuel hat es ja schon angekündigt, wir sind heute im letzten Step unserer Segen-Serie, unserer Segen-Reihe. Und heute ist das Thema eigentlich Nächstenliebe. Und in der ganzen Serie geht es ja eigentlich darum, ein Segen oder wie wir ein Segen für unsere Mitmenschen sein können. Wir haben gesehen und gehört und vielleicht auch erlebt, denke ich schon, dass jeder viel zu geben hat und ein Segen zu sein. Dass jeder viel Potenzial hat, dass Gott in jeden viel Potenzial gelegt hat, um ein Segen in deiner Umwelt zu sein, sozusagen. Und manchmal sind wir uns dessen bewusst. Und manchmal sind wir uns dessen nicht so bewusst, wenn der Tag so voll ist und Termine und dann kommt vielleicht noch Stress dazu und wir sind gedanklich ständig auf unsere Aufgaben fixiert. Und dem einen fällt es vielleicht auch schwerer da, den Segen, den er empfangen hat, rauszulassen. Und dem anderen, der ist vielleicht ganz extrovertiert, der hat gar keine Probleme mit all so Dingen. Genau, aber wie auch immer, und deswegen auch diese, sage ich mal, praktische Anleitung in 5 Schritten, ein Segen zu sein. Wir erinnern uns, wir haben angefangen mit Starte mit Gebet, gefolgt von erst Zuhören, das baut so aufeinander auf, haben gehört, wie man gute Gespräche zu gutem Essen führt, haben gehört, erzähl deine Geschichte und haben ganz tolle Geschichten letzten Sonntag gehört. Und wie gesagt, heute ist das Thema der Schwerpunkt Nächstenliebe. Aber eigentlich ist diese ganze Segenreihe durch Nächstenliebe geprägt. Es geht so wie ein roter Faden durch. Denn ohne Nächstenliebe sind all die anderen Punkte nichts und die Nächstenliebe treibt uns ja eher dazu an, eben diese Punkte in unserem Leben praktisch werden zu lassen. So, okay, Nächstenliebe, seid ihr bereit für den letzten Step in dieser Serie? Okay. Also ich lege gleich los mit einer Bibelstelle aus Römer 13, Vers 8 bis 10. Da schreibt Paulus an die Römer: Seid niemand irgendwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn dass du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und so weiter. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also Liebe. Die Erfüllung des Gesetzes ist Liebe. So einfach. Ein Wort. So einfach könnte es sein. Jesus war ja immer wieder im Disput mit den Pharisäern, der High Society damals, mit den religiösen Führern. Und das war eines Tages mal wieder so weit. Und dann kommt einer her, ja, sie wollten ihn immer so ein bisschen irgendwo kriegen, ein bisschen eine Falle stellen. Und da sprach wieder einer mal so scheinheilig: Herr, welches ist das wichtigste Gebot. Und dann zitiere ich jetzt Jesus. In Matthäus 22, ab 37 bis 40, sagt Jesus: Jesus aber sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das große und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das ist krass. Also, Gott sagt: Hey, liebe mich zuallererst mit allem, was du bist und was du hast. Ich bin dein Schöpfer, ich habe dich gemacht und ich liebe dich von ganzem Herzen und ich wünsche mir, dass du mich wieder liebst. Aber dann gibt es noch ein zweites. Und jetzt sagt Gott: Das ist genauso hoch. Das ist genauso hoch angesiedelt. Lieb deinen Nächsten. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So, Gott hat den Anspruch, dass du ihn liebst. Über alles. Und er setzt das andere aber genauso hoch. Er setzt das genauso hoch, dass du deinen Nächsten liebst. Das ist ihm enorm wichtig. Es ist ihm genauso wichtig wie die Liebe zu ihm selber. Ich möchte ein Zitat von einem meiner Vorbilder vorlesen, der Smith Wigglesworth, das ist so mein Glaubensheld und außerhalb, einfach ein Vorbild außerhalb nicht biblischer Gestalten, hat 1859 bis 1947 gelebt und enorm was bewegt, sage ich jetzt mal. Und er sagt: Vollkommene Liebe, ich mache jetzt mal Nächstenliebe hier rein, wird nie in allem der Erste sein wollen. Sie wird nie einem anderen die Stellung nehmen wollen. Sie wird bereit sein, auf der Rückbank zu sitzen. Finde ich krass. Aber das ist eben das, was Liebe ausmacht. Liebe drängt sich nicht in den Vordergrund, sondern die Liebe sucht des anderen. Und genau das hat Jesus auch an einem ganz bestimmten Beispiel demonstriert. Beim Liebesmahl, bevor es auf den Ölberg zur Kreuz, zum Gebet nochmal ging, wo er dann abgeholt wurde zur Kreuzigung. Bei diesem Liebesmahl tut Jesus was ganz Außergewöhnliches. Er wäscht seinen Jüngern die Füße und will damit was demonstrieren. Er will damit demonstrieren, dass es in erster Linie nicht um dich geht, schon um dich, aber dass du nicht in erster Linie an dich denkst, dass, wenn du gesegnet sein willst, nicht zuerst an dich denkst, sondern an den anderen. Und in der damaligen Zeit war das, wenn du jemand warst, der geehrt wurde, dann, wenn du jemand warst, dem Ehre zuteil wurde, hast du niemals jemandem anderen die Füße gewaschen. Das haben die getan, die keine Ehre hatten. Also, das wollte Jesus damit ausdrücken. Er wollte ausdrücken: Hey, wenn du dienst, dann wirst du gesegnet. Nicht immer zuerst ich will den Segen, ich will gesegnet sein, sondern bereit sein, wie es der Smith gesagt hat, auf der Rückbank zu sitzen. Ich lese mal weiter in Matthäus 20, Vers 28. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, dass viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. So Gott selbst, der Herr der Herren, der unsere herrliche Erde gemacht hat, der den Himmel geschaffen hat in all seiner Pracht durch sein Wort. Er ist der, der zu uns kommt, was wir auch jedes Jahr an Weihnachten feiern. Er ist der, der zu uns kommt, um uns zu dienen. Er, der Herr, der über alles ist. Wer ist gern ein Diener? Darf ich mal sehen? Jetzt frage ich mal so, wer ist gern ein Diener Gottes? Das müsste ich ja eigentlich alle Hände sehen. Wer ist gerne ein Diener von Menschen? Wer dient gerne anderen Menschen? So. Stell dir vor, du hast einen Job. Oder sagen wir mal so, das hört sich so cool an, wenn du im Management vielleicht einen coolen Job hast oder irgendein Projektleiter bist oder was weiß ich, irgendein Spezialist. Und ich bin Diener. Das ist doch total uncool bei uns in unserer Gesellschaft, sondern es geht darum, in unserer Gesellschaft höher zu sein, ganz konträr zu der Aussage der Bibel, niedriger zu sein, freiwillig niedriger zu sein. Aber genau das hat uns Jesus damit aufzeigen wollen. Ich lese weiter aus Johannes 13, Vers 3 bis 5. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hatte, dass er von Gott gekommen war und zu ihm zurückkehren würde. Also diese Allmacht und Herrlichkeit. Da stand er vom Tisch auf, Jesus, legte sein Obergewand ab und band sich ein Tuch aus Leinen um. Er goss Wasser in eine Schüssel und begann, seinen Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen. Derjenige, der alle Gewalt und Macht hat, macht sich klein. Und in der damaligen Zeit war es üblich, dass wenn man, bevor man zu Tisch lag, die Füße gewaschen hat. Warum? Weil sie eben nicht ganz tief unterm Tisch waren, wie bei uns heute, sondern sie lagen eben neben Tisch. Und es war auch üblich, dass wenn man eine gewisse Stellung hatte in der Gesellschaft, Personal hatte. Und wem fiel das zu, die Füße zu waschen? Den Dienern natürlich. Diejenigen, die vom Rang her die niedrigsten waren in der Knechtschaft, denen ist das Los zugefallen, die Füße zu waschen. Was tut Jesus also? Er legt sozusagen seine Krone ab und bindet sich eine Schürze um. Stell dir jetzt vor, diese Füße. Ich meine, ja, ich könnte jetzt meine Schuhe ausziehen, mache ich jetzt aber nicht. Das wäre ganz nett anzusehen. Und wenn die Frauen dann vielleicht noch mit lackierten Nägeln im Sommer in ihren Sandalen darum laufen, das ist ja alles schön anzusehen. Aber jetzt gucken wir uns vielleicht mal an, wie sie sich noch nicht zu jener Zeit, aber im 3. und 4. Jahrhundert, mit was die sich die Zehennägel geschnitten haben. Nagelknipser oder Fingernägel oder beides. Also dementsprechend haben die Füße vielleicht so ausgesehen. Nein, den gab es damals noch gar nicht zu Jesu Zeiten. Aber ich habe mal nachgeforscht, wie haben sich die wirklich die Zehen geschnitten, eventuell mit dem Messer. Andere Aussagen sind, dass sich die natürlich abgenutzt haben, weil man da ja meistens barfuß oder so im Dreck unterwegs war, oder an rauen Steinen. Ja, und da war halt nicht alles asphaltiert, da war es staubig, da war alles voller Ziegen und Schafe zum Teil, ja, und dann ging es halt da durch, so, und jetzt kriegst du die Füße zum Waschen. Das ist nicht ganz so schön und appetitlich. Das heißt, ich möchte dadurch aufzeigen, dass es kein schöner Job war. Und Petrus war das sehr unangenehm. Der wusste ja, er ist der Herr, er ist der Meister. Und er sagt, was, du wasch mir die Füße, ich muss dir höchstens die Füße waschen. Jetzt stell dir mal vor, wir arbeiten ja zum Teil in größeren Konzernen oder Firmen, viele sind angestellt, nicht alle. So, jetzt bist du zum Beispiel in einem großen Meeting und auf einmal kommt der CEO, der Chef, der Geschäftsführer und wäscht dir die Füße vor allen anderen. Das wäre schon ein bisschen spooky. Naja, aber so ungefähr kann man sich das vielleicht vorstellen, wobei heute wäre es irgendwas anderes. Heute waschen wir uns nicht die Füße, die sind ja sauber, aber irgendwas anderes, Geringes zum Dienen. Und Jesus sagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Also sprich, hey, mach auch du dich klein vor den anderen. Mach auch du dich klein vor den anderen. Seh nicht zuerst dich. Bockst du dich nicht zuerst durch? Guck nicht, dass du der Segensfresser und Monster bist, sondern guck, dass der andere gesegnet ist. Und dadurch wirst du gesegnet. Das ist der Weg Gottes. Und in Johannes 13, Vers 17 heißt es dann noch weiter, nachdem Jesus das getan hatte, jetzt wisst ihr das und könnt euch glücklich schätzen, wenn ihr auch danach handelt. Du kannst dich glücklich schätzen, wenn du so einen Lebensstil entwickelst. In Luther heißt es sogar, selig seid ihr, so wie bei der Bergpredigt, die Seligpreisungen. Selig seid ihr, wenn ihr das kapiert habt und tut. So, also die Nächstenliebe, um die es ja heute geht, drückt sich ganz praktisch aus. Hier geht es nicht um Theorien. Hier geht es nicht um Anschauungen, um theologische Fragen vielleicht, sondern Nächstenliebe drückt sich ganz praktisch im Dienen aus. So einfach. Nächstenliebe drückt sich im Dienen aus. Dienen bedeutet, jemandem zu Hilfe kommen oder jemandem helfen. Ganz typisches biblische Beispiel, barmherziger Samariter. Er hat geholfen, jemand, der in Not war. Dienen bedeutet, jemandem anderen einen Vorteil zu verschaffen. Nicht dir selber, sondern jemand anderem. Jemanden zu fördern, jemanden Gutes tun. Jemanden sozusagen in die Arme spielen, jemanden, ja, wie soll ich sagen, eben einfach Gutes tun, dass er vorwärts kommt. Wie hat Jesu Dienst ausgesehen? Da gibt es drei Punkte. Immer in der Nähe, unmittelbarer Nähe von Personen, dann persönlich und kraftvoll. Also erstens, dienen hat immer etwas mit Nähe zu tun. Die Menschen, denen Jesus diente, waren immer direkt bei ihm, vor ihm, in seiner unmittelbaren Nähe einfach. Wenn es ums Dienen geht, würden wir wahrscheinlich auch gerne etwas Größeres tun. herausragend. Und schön wäre es ja auch, wenn das jemand mitkriegt und wir eine Aufmerksamkeit bekommen. Aber um das geht es nicht. Es geht um die Nähe. Wer sind die Menschen in deiner unmittelbaren Nähe? Wer fällt dir ein? Die Menschen in deinem Haus? In deiner Nachbarschaft? An deinem Arbeitsplatz? Oder wo auch immer in deiner Nähe? Im Einkaufen? In unserem Umfeld eben? Oder Gott sendet dich halt mit einem speziellen Auftrag irgendwohin? Keine Frage. Zweitens, wenn es ums Dienen geht, wird es immer persönlich. Ob du für jemanden betest, ob du für jemanden Rasen mähst, es ist immer persönliche Beziehung dabei. Ob es ins Seelsorgerliche geht oder auch tiefere Gespräche finden ja selten am großen Tisch statt, sondern im One-to-One eigentlich persönlich, persönliche Beziehung und Tiefe. Und schließlich drittens, diene kraftvoll. Jesus diente eben in unmittelbarer Nähe von Menschen. Er diente persönlich. Das können wir an so vielen Beispielen in der Bibel sehen. Und schließlich diente Jesus kraftvoll. Natürlich diente Jesus kraftvoll. Von Jesus ging immer Kraft aus, weil er mit seinem himmlischen Vater in der Kraft des Heiligen Geistes verbunden war. Und Gottes Kraft und seine Verheißungen sind uns gegeben, sind dir und mir gegeben, um andere zu segnen. Und je mehr wir das tun, je mehr erleben wir das. Je mehr erleben wir die Kraft Gottes. Je mehr erleben wir den Heiligen Geist, wenn wir uns aufmachen zu gehen. Du hast die Kraft, du hast die Autorität. Wenn Gott dich sendet, hast du die Kraft und die Autorität, nicht von so einem kleinen Engel bei dir, sondern von den himmlischen Heerscharen. Alles bietet der Himmel auf, wenn wir im Gehorsam gehen und Menschen dienen. Da ist alles dabei. Da braucht man sich keine Gedanken machen, braucht man keine Furcht haben, selbst wenn man in den Hochsicherheitstrakt im Gefängnis geht. Dienen ist eine Tätigkeit, während wir unterwegs sind, während wir in unserem Leben mit Jesus unterwegs sind. Und dabei geht es eben um die Bereitschaft, unsere Krone abzulegen und uns eine Schürze anzuziehen oder einen Hammer zu nehmen oder die Heckenschere beim Nachbar oder. Wenn sich die Gelegenheit dazu bietet, natürlich können da Dinge im Weg stehen, nämlich wir selber. Und so ist es, Dinge, gibt es vielleicht etwas in deinem Leben, das du ablegen willst, sollst, was dich hindert, anderen zu dienen und sie dadurch zu segnen? Ist es vielleicht deine Zeit, du hast gar keine Zeit? Oder dein Stolz, dass dich auch nicht mit jedem Assi abgibst? Oder ist es deine Bequemlichkeit, dass du gar keinen Bock hast auf sowas? Was würde es bedeuten, die Krone abzulegen und die Schürze umzubinden? Immer und immer wieder. Was würde sich verändern in deiner Ehe, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft? Und einem Impuls folgend sage ich zu dem ein oder anderen: Lerne, deinem Ehepartner wieder ganz neu zu dienen, ohne gleich zu erwarten, das Gebende, die Liebe, die gibt. Und du wirst in deiner Ehe vorankommen, nicht fordern, sondern geben, dienen. Die Sache ist doch die, wenn wir das Thema segnen, unsere Reihe, leben, oder wenn wir es ernst meinen, wenn wir mit Gebet starten, wenn wir lernen zuzuhören, mit anderen essen und uns da austauschen, wir unsere Geschichten erzählen, du hundertprozentig Gelegenheiten bekommst, anderen zu dienen. Heute ist keine Du sollst Predigt, auf gar keinen Fall, never ever, nicht Du sollst, sondern wir können dienen, weil Gott uns zuerst gedient hat. Nur dann können wir vernünftig dienen, wenn wir aus der Fülle Gottes heraus dienen, mit einem Spirit, der sich klein machen kann. Aber dann können wir in seiner Kraft, aus seiner Kraft, erfüllt mit ihm, in seiner Kraft dienen. Und das Schöne ist, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann schickt er uns eben nicht los, sondern er dient uns zuerst. Und nur dann können wir hier in dieser Welt bestehen und überwinden. Nur dann. Gott dient uns zuerst und so können wir auch dem anderen dienen. Und deswegen möchte ich uns jetzt eine Zeit geben, wo Gott dir dient. Wo Gott dir ganz persönlich dient. Du bleibst einfach sitzen, kannst die Augen zumachen oder offen lassen, gerade egal. Aber öffne jetzt dein Herz und bitte den Heiligen Geist einfach, dass er dir jetzt dient. Und es wird ganz unterschiedlich sein. Der eine hat den Mangel, der andere jenes Bedürfnis und dort ist jene Not. Aber Gott begegnet uns, egal mit welchem Anliegen wir vor ihn kommen. Und wenn ich jetzt eine Weile nichts sage, werd nicht nervös, sondern jetzt ist die Zeit, dass Gott dir ganz persönlich dient. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Denn ich bin der Herr, der dich heilt. Seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Solches habe ich mit euch geredet, dass ihr meinen Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Seid getrost und unverzagt. Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Ich habe noch ein Wort für jemanden, wo Gott sagt, entscheide dich, was wirklich wichtig ist und darauf setz deine Prioritäten, vergeude dein Leben nicht mit Nebensächlichkeiten. Wenn du weiterhin diesen Kurs fährst, wirst du Schiffbruch erleiden. Gott ruft dich, dein Leben neu zu ordnen und dementsprechend zu priorisieren. Das Reich Gottes ist kein Spiel, sondern es geht um Leben und Tod. Erwähle du das Leben. Und noch ein Wort, wo Gott zu jemand sagt, leg ab, was dich immer wieder von Gott trennt. Lege deine Lieblingssünde ab. Du kennst es ganz genau. Gott fordert dich heraus, leg es ab. Und Gott wird dich befreien. Und du wirst ein Leben in Freiheit erleben. Wo du nicht mehr gebunden bist an was auch immer. Leg es ab. Ein Gebet der Befreiung und du bist frei.
Geist Gottes, danke, dass du unter uns bist und dass du zu jedem Einzelnen sprichst. Danke, dass wir in deiner Liebe so geborgen sind, Herr. Ich möchte auch heute Morgen fragen, ob jemand da ist, der noch nie sich ganz bewusst entschieden hat, Ja gesagt hat zu einer Beziehung mit Gott und ewiges Leben. Ist jemand da, der nicht hundertprozentig sicher weiß, dass er ewiges Leben hat? Dann würde ich dich mal bitten, dass du kurz deine Hand hebst, dann beten wir kurz und du kannst erleben, wie Gott in dein Leben kommt. Ist irgendjemand da, dann heb kurz deine Hand, wenn du ewiges Leben erleben willst. Dankeschön. Dankeschön. Dann lasst uns zusammen aufstehen. Wir wollen noch ein gemeinsames Gebet sprechen. Vater im Himmel, wir stehen hier vor dir. Und Jesus, danke, dass du mit deinem Tod am Kreuz bezahlt hast. Ich bitte dich, vergib mir alle meine Sünden und wasch mich rein durch dein Blut. Ich will dein Kind sein. Führe und leite du mich. Und bitte hilf mir, in eine Gesinnung des Dienens hineinzukommen. Amen. Und Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir, dass du dein Leben gegeben hast, deines Sohnes, damit wir frei sind. Frei und reich und rein, Herr. Und hilf uns, dieser Segen zu sein, von dem wir hier geredet haben. Danke, dass du dich uns nicht alleine lässt, sondern dass du uns zuerst dienst und wir dann in Freude Segen sind. Amen.